Wenn du mich dahin bist. Ja, ich begrüße euch recht herzlich zu unserem letzten Abend von der Jona-Reihe. Ich weiß nicht, ob ihr es im Internet irgendwie dann die andere Abend, wo ihr nicht da wart, gehört habt. Wir haben es auf unserer Homepage alle Abende draufgestellt, auch mit dem Video, sodass man einfach die ganze Reihe für sich dann auch hat, wer es den ein oder anderen Abend dann verpasst hat. Und ich sage es jetzt auch gleich schon, in 14 Tagen sind wieder alle eingeladen, da wird aber ein bisschen was anders sein. Da wird der Gustavo Victoria kommen, das ist unser neuer Vorstand auf dem Gemeindebau, der den Ernst Günther Wenzler praktisch ersetzt hat, der in Ruhestand gegangen ist. Und er kennt uns noch gar nicht, will uns kennenlernen. Und an dem Abend wird man mit ihm einfach ein bisschen auch über das Thema Bibelabend, Bibelgesprächsabend reden, weil er in der Mission, er war viele Jahre in der Mission in Ecuador, und ihm ist ganz stark auf dem Herzen gelegen, auch dort Gemeindebibelschule praktisch als Gemeindebau zu machen. Und er hat uns das schon mal als Hauptamtliche vorgestellt, mal in einer Tagung, und hat gesagt, das ist eigentlich das Thema, wo ich mir wünsche, dass er da ein paar Impulse uns gibt. Und wir dann sowieso mit ihm in den nächsten Monaten ein bisschen auf dem Weg sein werdet. Er wird dann im Januar, da machen wir eine neue Themenreihe, wird er am 9. Januar den Gottesdienst hier machen, wird predigen. Und nach der Themenreihe, das werde ich euch alles noch dann erzählen, wird er mit uns so ein bisschen einen Prozess mitmachen und einfach, ja, so ein bisschen, was ist unser Hauptanliegen hier am Ort, was wollen wir machen, das will er mit uns ein bisschen erarbeiten. Genau, und deswegen ist gut, wenn wir ihn am 7., also heute in zwei Wochen, am 7. Dezember schon ein bisschen kennenlernen. Also wenn ihr das machen könnt. Wir werden den Abend auf jeden Fall aber aufnehmen und werden ins Internet stellen. Wir hoffen und beten, dass die Corona-Zahlen so bleiben oder zumindest die Auflage so, dass wir uns hier treffen können mit Abstand. Wir können ja bis hinter in unsere Glaskiste da noch Leute reinsetzen. Genau. Ansonsten wird man kurzfristig irgendwie eine andere Lösung finden, dass man es dann mit Zoom macht oder wie auch immer. Da bleibt man einfach jetzt im Kontakt. Ja, am Anfang singen wir ein Lied. Wir haben es letztes Mal schon so gemacht, dass wir einfach ein Musikvideo von unserer Band, die hier aufgenommen wurde, ist einspielen. Dann muss die Band nicht extra da sein und dann starten wir mit dem Lied.
Thank you.
Ich möchte beten mit uns. Herr Jesus, mir danke dir, dass du der Mittelpunkt bist in unserem Leben. Ja, und das möchten wir dich bitte auch jetzt für diesen Abend, dass du in der Mitte stehst, dass du hier spürbar gegenwärtig bist, unsere Herzen berührst durch das, was wir hier hören. Und danke dir, ja, dass wir jetzt auch vertrauen dürfen, dass du das uns gibst, was wir brauchen. Danke für alles, was wir jetzt schon gehört haben, auch vom Jona. Und wir sind gespannt, was du uns heute bereithältst. Segne du uns. Amen. Ja, mit der heutigen Einheit endet unsere Themenreihe. Eine sehr interessante Lebensgeschichte, die uns da in der Bibel berichtet wird vom Jona. Ich will ganz kurz zurückblicken. Gott schickt den Prophet Jona zu den gottlosen Heiden nach Ninive, um ihnen das Gericht Gottes anzukündigen. Doch der Jona will nicht. Er kündigt seinen Job, habe ich so genannt. Er nimmt das nächste Schiff nach Südspanien. Und Gott lässt ihn aber nicht los. Er holt ihn auf spektakuläre Weise zurück. Jona geht dann doch nach Ninive und kündigt in Kapitel 3 das Gericht an. Die Bewohner von Ninive sind tief betroffen. Sie kehren von ihren falschen Wegen um, sie tun Buße, sie fasten, als Ausdruck, dass es ihnen ja richtig ernst ist. Und Gott lässt von seinem gerechten Zorn ab. Gott lässt Gnade vor Recht walten. Gott reagiert nicht gesetzlich, sondern barmherzig. Ganz anders der Jona. Mein erster Punkt: Gesetzlichkeit macht gnadenlos. Der Jona ist gesetzlich. Gnade vor Recht walten lassen, das kann er nicht. Jona ist und bleibt in allem, was er tut, absolut gesetzestreu und unveränderlich. Jona ist das Paradebeispiel für einen gesetzlichen Menschen. Ein Beispiel gefällig? Jona flieht vor Gottes erstem Auftrag, als er erkennt, dass sein Fehlverhalten eine ganze Bootsbesatzung in Lebensgefahr gebracht hat, dann tut er das, was ein gesetzestreuer Mensch in diesem Fall eben tut. Er kennt keine Gnade. Wer sich wie Jona gegen Gott stellt, der hat den Tod verdient. Jona kennt keine Gnade, auch nicht gegen sich selber. Jona befiehlt den Schiffsleuten, die gerechte Todesstrafe an ihm zu vollziehen. Werft mich über Bord. Gesetzlichkeit macht gnadenlos, auch gegen sich selbst. Doch so gnadenlos sind nicht mal die rauen Seeleute. Ein Gerichtsurteil über einen anderen Menschen sprechen, das trauen sich nicht mal die Gottlosen. Übrigens, das erlebe ich immer wieder. Wir Christen sind oft viel schneller dabei zu verurteilen, als die Heiden, als die Menschen, die Gott nicht kennen. Gott aber lässt Gnade vor Recht walten, weil die Schiffsleute Gott um Gnade anflehen. Und alle überleben, auch der Jona, zu seiner eigenen Überraschung. Als gottesfürchtiger und gesetzestreuer Mann gibt es für Jona nur Schwarz und Weiß, Tod oder Leben. Entweder Gott dienen oder sterben. Und weil er ihn Gott nicht sterben lässt, dann geht er halt als Bote. Gegen seinen inneren Willen geht er doch nach Ninive und macht seinen Job. Und wie macht ein gesetzlicher Bote seinen Job? Auch das sehen wir bei Jona. Jona predigt das gnadenlose Gericht. Er hat ja eine ganz kurze Predigt gehalten. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Wir hatten letztes Mal darüber spekuliert, ob Jona doch noch mehr als diese wenige Worte gesagt hat. Aber das ist das Einzige, was mit Sicherheit überliefert ist. Und das, was uns überliefert ist, ist gnadenlos. Da steckt kein Wort der Gnade drin, oder? Findet ihr eins? Wie predigen wir heute? Wie reden wir mit den Menschen in unserer Zeit? Im Fach Predigtlehre in Bad Liebenzell, da wurden unsere Predigten immer danach beurteilt, dass wir das Gesetz nie ohne Evangelium predigen. Gesetz nie ohne Hoffnung, nie ohne Gnade. Der Jona lässt in seiner Verkündigung die Möglichkeit der Gnade Gottes hier unerwähnt. Also in Liebenzell hätte er für diese Predigt Punkte abgezogen bekommen. Doch Gott gebraucht diesen unvollkommenen, gnadenlosen Prediger trotzdem. Denn manchmal brauchen Menschen auch klare Ansagen, auch heute noch. Wir dürfen den Menschen die Klarheit und die Wahrheit der biblischen Worte nicht vorenthalten oder verwässern. Der Jona war so ein Evangelist der harten Worte. Es gibt ja manche, die uns als süddeutsche Gemeinschaft vielleicht von 20, 30, 50 Jahren her kennen. Da war die süddeutsche Gemeinschaft bekannt für viele Evangelisationen. Und das war so ein bisschen auch die Art. Nicht so viel Gnade, aber viel Gesetz. Die Leute aufrütteln. Die Älteren unter uns kennen vielleicht noch den Evangelisten Gottlieb Weiland. Vom Amboss auf die Kanzel. So heißt ein Buch, das über sein Leben geschrieben worden ist. Und es beschreibt vor allem nicht nur sein Leben, weil er früher Schmied war, sondern auch seine harte und durchschlagende Art zu predigen. Diese Art der Verkündigung ist aber nicht bei allen gut angekommen. Ich habe aber auch einen Mann kennengelernt, der bei einer Verkündigung von Gottlieb Weiland bei einer Zeltevangelisation im Raum Karlsruhe zum Glaube gekommen ist. Und wenn man mit ihm so über sein Leben redet, dann sagt er immer, ich bin dem Gottlieb Weiland, ich bin ihm dankbar für die Art, wie er gepredigt hat. Zum Beispiel hat er mal gesagt, Gott mag keine halben Sachen, denn 1000 halbe Christen geben nicht mal einen ganzen. Ähnlich auch der Jakob Vetter, der Gründer der deutschen Zeltmission, er rief manchmal in die Zuhörermenge hinein, Halbheit taugt in keinem Stück, sie tritt noch hinter nichts zurück. Das waren so markante Worte der Zeltevangelisten von früher. Der Jona, stelle ich mir vor, war ähnlich. Und seine Zuhörer brauchten aber offenbar genau diese Art der Verkündigung, um aufgerüttelt zu werden. Die Bewohner von Ninive hören nur gnadenlose Gerichtsworte und trotzdem zeigen sie Wirkung. Denn immer wenn Menschen im Auftrag Gottes reden, und das haben wir auch letztes Mal gehört, er soll nur das sagen, was Gott ihm aufträgt. Und wenn wir das tun, dann passiert das, was Jesaja mal uns vorhersagt. Und zwar, im Namen Gottes spricht dort der Jesaja, das Wort aus meinem Munde wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Also Gottes Worte, selbst wenn sie wie hier von Jona hartherzig, gnadenlos ausgesprochen werden, sie verfehlen ihre Wirkung nicht. Sie bewirken aber nicht das, was der Jona wollte, aber genau das, was Gott wollte, nämlich die Umkehr. Denn Gott will nicht den Tod des Sünders. Auch das lesen wir in Hesekiel 33, Vers 11. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod der Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Die Predigt von Jona löst eine große Bußbewegung aus, haben wir letztes Mal gehört. Die Bewohner von Ninive kehren vor ihren gottlosen Wegen um. So endet Kapitel 3. Also, wenn man so will, ein Happy End wie in jedem guten Film. Hier haben wir den Schlussvers vom letzten Kapitel. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihren bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat es nicht. Doch die Geschichte mit Jona ist noch nicht fertig. Eigentlich wäre es ja immer Film, Happy End und dann Ende. Warum endet die Geschichte hier nicht? Ich denke, weil Gott mit dem Jona noch nicht fertig ist. Und Jona Kapitel 4 steht vermutlich nur deshalb in unserer Bibel, weil Gott auch mit uns noch nicht fertig ist. Denn ich denke, auch wir haben noch ein Kapitel zu lernen. wieder Jona und auch vom Jona. Denn wir frommen Pietisten sind doch oft, habe ich vorher schon angedeutet, eher die, die für Gnadenlosigkeit und Gesetzestreue bekannt sind. So wie die Gastfamilie, bei der die Tochter meines Bruders vor 2 Jahren ein Austauschjahr gemacht hat in den USA. Sie hatte lange nicht gewusst, in welche Gastfamilie sie kommt. Und die Marita und ich, wir haben damals gebetet und haben gesagt, Mensch Gott, das wäre doch toll, wenn sie in eine christliche Familie kommt. Und tatsächlich, sie kam in eine Baptistenfamilie. Doch das war eine sehr konservative und eine gesetzliche Gemeinde, wo sie hingegangen sind. Und das hat sie eher abgeschreckt. Und was sie besonders abgeschreckt hat, hat sie erzählt, ist, dass dort ständig über die Andersdenkenden gelästert wurde. Gesetzlichkeit, Selbstgerechtigkeit, Hartherzigkeit unter den Frommen. Und deswegen ist das Kapitel 4 in unserer Bibel. Das Problem von Jona ist nämlich oft unser Problem. Das Problem sind aber nicht seine deutlichen und klaren Worte, sondern sein hartes Herz. Und darum kümmert sich Gott jetzt im Kapitel 4. Wir lesen Jona Kapitel 4. Da geht's los. Das aber verdroß Jona sehr, also dieses, dass Gott gnädig ist mit Ninive, das verdroß ihn sehr und er war zornig. Anstatt sich also an der Reaktion auf seine Predigt zu freuen, wird Jona zornig und böse. Warum? Weil Jona genau diese Reaktion befürchtet hat. Daher lässt er jetzt auch seinem ganzen Frust freien Lauf. Vers 2, Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte. Mit anderen Worten, ich habe es ja schon immer gesagt. Als ich noch in meinem Lande war, deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Als gesetzlicher Gottesmann kommt Jona einfach nicht mit der Barmherzigkeit seines himmlischen Chefs klar. Vor allem, wenn andere, wie hier sogar die Feinde Israels, von Gottes Gnade profitieren. Jona kündigt also ein zweites Mal. Lieber will er tot sein, als sich noch länger über sein Amt und über Gottes Barmherzigkeit zu ärgern. Doch Gott erfüllt ihm diesen Wunsch nicht. Wieder nicht. Vielmehr stellt er ihm eine Frage, Vers 4. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Auf diese kurze Frage bekommt Gott aber keine Antwort. Jona ist stinksauer. Er zieht sich wortlos zurück wie so ein trotziges Kind. Und dann lesen wir Vers 5. Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Jona fühlt sich im Recht und das spürt man hier richtig. Vielleicht erwartet er sogar, dass Gott seine Gnadenzusage an die Bewohner von Ninive wieder zurückzieht, das nochmal überdenkt. Vielleicht denkt sich Jona auch, dass diese Bußbewegung der Heiden ja eh nicht arg lang anhalten wird. Denn so denken die Gesetzlichen. Für sie gibt es keine billige Gnade. Gnade, so sagen sie, die muss man sich hart verdienen. Aber dann ist doch keine Gnade. Und ob die Heiden in Ninive dazu bereit sind, das sollen sie erstmal beweisen. So denkt vielleicht der Jona. Vielleicht hofft der Jona immer noch damit, dass Gott seine Gnadenzusage zurücknimmt und in den angekündigten 40 Tagen sein gerechtes Gerichtsurteil vollstreckt. Jona wartet also mal ab. Aber man sieht auch hier, er entzieht sich dem Zugriff der Leute von Ninive. Vielleicht, weil er Angst hat, was sie mit ihm machen. Ich könnte mir aber auch noch was ganz anderes vorstellen, was hier deutlich wird. Er will sich mit ihnen gar nicht identifizieren. Er macht nämlich nicht mit bei ihrem Fasten und ihrem Beten und Umkehren, obwohl er das eigentlich sollte. Und ich finde, das ist auch so dieser entscheidende Punkt, wie mir Menschen begegnet, ob wir uns auf ihre Ebene begeben oder immer irgendwie so über ihnen stehen bleiben. Eine Bußbewegung, egal zu welcher Zeit in der Kirchengeschichte, hat immer auch mit der Bußbewegung derer, die gepredigt haben, angefangen. Man kann sich da nicht einfach außen vor lassen und irgendetwas sagen und sagen, jetzt macht ihr mal. Nee. Wenn man die Propheten anguckt, Jesaja, Jeremia, die haben sich immer unter das Volk gestellt, haben mit dem Volk gelitten, haben sie als Teil von dem Ganzen gesehen. Das macht der Jona hier nicht. Er geht raus aus dieser Stadt. Er hat seinen Job getan und guckt mal, was jetzt passiert. Doch Jona sieht bei sich selber irgendwie keine Notwendigkeit der Veränderung. Aus seiner Sicht soll eher Gott mal sein Handeln überdenken. Jona grollt weiter. Er sucht sich einen Platz auf einem nahegelegenen Hügel. Aus sicherer Entfernung will er mit ansehen, was dort passiert. Weil wenn Feuer vom Himmel fällt, dann will er in Sicherheit sein. Ihn geht's ja nicht an. Die Gottlosen kümmern ihn nicht. Aber Gott kümmert sich um den gesetzlichen Jona, der in seiner Selbstgerechtigkeit gefangen ist. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Selbstgerechtigkeit macht freudlos. Wir lesen weiter in Vers 6. Gott, der Herr, aber ließ einen Rizinus wachsen. Der wuchs über Jona, sodass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Für Gott ist klar, der Hitzkopf Jona, der muss in den Schatten, damit er sich ein bisschen abkühlt, damit er wieder klar denken kann. Und so lässt Gott in kürzester Zeit eine schnell wachsende Pflanze direkt neben ihm aufwachsen. In den gemäßigten Klimazonen wächst der Rizinus als einjährige, krautartige Pflanze, in den Tropen als mehrjährige Pflanze. Die Pflanze ist schnellwüchsig und wird unter idealen Bedingungen innerhalb von 3 bis 4 Monaten bis zu 6 Meter hoch. Im tropischen Klima erreicht sie nach mehreren Jahren sogar Wuchshöhen von über 10 Metern und bildet dann einen verholzten Stamm, also wie so ein richtiger Baum. In saisonalen Klimazonen stirbt die Pflanze jedes Jahr oberirdisch ab und treibt dann bei entsprechender Sonneneinstrahlung wieder neu aus. Die Jona-Geschichte brachte dem Rizinus den Beinamen Wunderbaum ein. Aber was fällt hier auch wieder auf? Erinnert ihr euch noch an unsere andere Kapitel? Einmal ließ Gott einen Wal kommen und hier ließ er einen Rizinus kommen. Wenn man es wörtlich, ist das nämlich genau gleich beschrieben im hebräischen Text. Also wir sehen, die Natur, die Tiere, alle folgen Gottes Plan. Jona freut sich außerordentlich über diesen wundervollen Schattenspender. Ob er darin das freundliche Handeln Gottes erkannt hat? Hat Gott endlich erkannt, dass er seinem Boten Jona was schuldig ist, denkt er vielleicht? Oder warum spendet jetzt Gott Jona eine Abkühlung? Jona nimmt es auf jeden Fall dankend an. Nein, das stimmt so nicht. Denn von Danken steht hier gar nichts. Oder? Ein Selbstgerechter wie Jona, der dankt Gott nicht. Für ihn ist es selbstverständlich. Für Jona ist es der verdiente Lohn für seinen Dienst. So denkt er. Und wir? Sind wir nicht manchmal auch so? Selbstgerecht nennt man das. Wenn das, was Gott uns in seiner Gnade schenkt, für uns selbstverständlich ist. dass wir gesund sind, dass wir genug zu essen haben, dass wir in einem reichen Land hier leben. Ist das unser Verdienst? Ist doch eher reine Gnade. Reine Gnade Gottes. Das sollte uns täglich dankbar machen und dann auch vor Überheblichkeit und Undankbarkeit bewahren. Jona ist undankbar und sehr egoistisch. Jona freut sich an einer schattigen Pflanze, aber das Schicksal der Menschen in Ninive ist ihm völlig egal. Wenn wir uns nicht mehr daran freuen, dass ein Mensch zu Gott umkehrt, dann haben auch wir ein echtes Problem, ein geistliches Problem. Dann ist unser Herz weit weg von Gott. Dann haben wir auch keinen Anteil an der großen Freude, die im Himmel durchherrscht, wenn ein Sünder umkehrt. So heißt es in Lukas 15. Wie groß muss also das Fest sein, das jetzt in diesem Moment im Himmel gefeiert wird, als die ganze Stadt Ninive umkehrt? 120.000 Menschen. Doch Jona kann sich nicht mitfreuen. Und wir? Geht dein Herz noch auf, wenn du davon hörst, dass irgendwo jemand zum Glauben gekommen ist? Kannst du dich da von Herzen mitfreuen? Oder lässt sich das kalt? Oder denkst du vielleicht wie der Jona, dass ich nach der Bekehrung erst noch die Bewährung zeigen muss? Wer an der Bekehrung anderer mehr Zweifel als Freude empfindet, der hat seine Lektion wie der Jona noch nicht gelernt. Wenn du so denkst wie der Jona, dann ist freudlose Selbstgerechtigkeit vielleicht auch dein Problem. Wir lesen mal weiter. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Wieder lässt Gott was kommen. Der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Das nächste. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach, also der Jona, mit Recht zürne ich bis in den Tod. Jona fehlt jede Lebensfreude. Zweimal wünscht er sich den Tod. Dem Leben kann er offenbar nichts Lebenswertes mehr abgewinnen, weil sein Herz nur noch an den irdischen Dingen Freude empfinden kann. Deswegen ist mit dem Absterben der Rizinuspflanze auch seine letzte Lebensfreude abgestorben. Müssen wir den Michael fragen als Mediziner? Medizinisch betrachtet sind das Anzeichen einer tiefen Depression. Gesetzliche Christen sind in der Gefahr, freudlos zu werden und aufgrund ihrer Freudlosigkeit sich auch gesundheitliche Risiken und deren Folgen auszusetzen. In der Bibel steht sehr oft drin, dass wir uns freuen sollen. Um Jona aus seiner Krise herauszuholen, spricht Gott ihn an. Und er erklärt ihm, wo sein Problem liegt. Die Frage, die Gott Jona stellt, heißt im Grunde, entspricht dein Handeln und Denken eigentlich mir und meinem Willen? Überleg mal, Jona, wer von uns beiden im Recht ist. Man müsste hier treffend übersetzen, überleg mal, wer von uns gut ist. Wer ist gut, Gott oder Jona? Wer ist gut, wer ist böse? Jona will aber gar nicht weiterreden. Er will Gott nicht recht geben. Und er bleibt bockisch und mürrisch wie ein Esel. Er will seine Hartherzigkeit nicht ändern. Und damit bin ich beim dritten und beim letzten Punkt. Hartherzigkeit macht lieblos. Vers 10, und der Herr sprach, dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Gott spricht Jona ganz persönlich an. Jona, schau mal, dein Herz ist noch nicht ganz abgestorben. Du kannst noch was empfinden, Freude und Frust, über diesen Rizinus zumindest. Dein Herz braucht allerdings eine neue Ausrichtung, denn es schlägt nicht mehr für Gottes Sache. Gott vergleicht hier die Beziehung, die Jona zu der Pflanze aufgebaut hat, mit der Beziehung Gottes zu den Menschen. Du hast diese Pflanze doch gar nicht großgezogen, sagt Gott. Du hast dich nicht täglich um sie gesorgt und gekümmert. Es soll ja Menschen geben, die jeden Tag mit ihren Pflanzen reden. Ich gehöre nicht dazu und der Jona offensichtlich auch nicht. Er hat kein Herz für Pflanzen. Und trotzdem ist er traurig über ihr Absterben. Aber nicht um der Pflanze willen, sondern weil ihm sein kühler Schatten weggenommen wird. Um wie viel mehr muss Gott traurig sein über jeden Menschen, der zugrunde geht? Obwohl Gott ihn doch von Mutterleibe an umsorgt hat, täglich alles dafür tut, dass er geistlich am Leben bleibt. Und hier geht es nicht um einen, sondern wie gesagt um 120.000 Menschen. Manche Ausleger meinen, dass damit nur die Anzahl der Kinder gemeint ist und berufen sich auf diesen Satz, wo hier steht, die nicht wissen, was rechts und links ist. Es könnte aber auch ein Hinweis sein, dass in dieser Stadt bisher noch kein Gottesbote aufgetreten ist, sodass ihnen die Unterscheidung, was gut und falsch ist, richtig und falsch, dass ihnen die noch gar nicht möglich war. Denn zu solchen Menschen ist Gott gnädiger, als wir es meinen. In Jakobus 4, Vers 17, das habe ich hier unten mal draufgenommen, da steht, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Also ein Kind, das noch nicht unterscheiden kann zwischen Gut und Böse, das wird Gott auch nicht richten. Aber sobald ein Mensch die Botschaft Gottes gehört hat, sei es durch einen Verkündiger oder durch das eigene Lesen der Bibel oder auch durch das, ja, dass es Gewissen erwacht ist, wie es im Römerbrief mal heißt, es wird uns selber auch mal, ja, wird uns mal vorgehalten werden, auch wenn ihr das nie von der Stimme Gottes oder von der Bibel gehört habt, aber euer Gewissen wird euch verklagen. Eigentlich müsst ihr das allein im Gewissen schon spüren, dass es einen Gott gibt. Also sobald auch das Gewissen erwacht und wir theoretisch zwischen Gut und Böse unterscheiden können und tut es trotzdem nicht, dann wird es uns als Schuld angerechnet. Dann haben wir die Verantwortung für unsere Taten. Nachdem Jona die Gerichtsbotschaft überbracht hat, entsteht aber eine große Gottesfurcht. Und die berührt das Herz unseres himmlischen Vaters. Im Psalm 103, Vers 13, da lesen wir, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ninive ist umgekehrt. Jetzt ist der Jona an der Reihe. Jetzt bräuchte eigentlich der Jona noch eine Predigt, die so richtig zu Herzen geht, die sein hart gewordenes Herz heilt und wieder lebendig macht. Aber leider endet hier unsere Jona-Geschichte. Und irgendwie bleibt es offen, ob sich der Jona überhaupt verändert. Also nötig wäre es allemal für diesen frommen Mann aus dem Hause Israel. Man möchte meinen, oder so geht es mir zumindest, ach, wäre doch irgendwie jetzt einer kommen und wird dem Jona noch eine Predigt nachschieben. Eine Predigt, aber auch an uns, an alle Frommen, an alle, die gesetzlich sind, selbstgerecht, hartherzig. Und so eine Predigt, die gibt es schon. Gott hat sie schon niederschreiben lassen, und zwar vom Propheten Hesekiel. Wir lesen mal Hesekiel 18 ab Vers 26. Denn wenn der Gerechte sich abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht, so muss er deswegen sterben. Um seines Unrechts willen, das er getan hat, stirbt er. Das ist auch an Leute wie der Jona gerichtet. Der Gerechte, der sich abkehrt und von seiner Gerechtigkeit wegläuft und tut Unrecht. Wie hat Gott gefragt? Tust du Recht? Wer von uns hat Recht? Wenn sich dagegen der Ungerechte abkehrt von seiner Ungerechtigkeit, die er getan hat, und übt nun Recht und Gerechtigkeit, der wird sein Leben erhalten. Das haben die Menschen in Ninive getan. Denn weil er es gesehen, oder ein könnte auch sagen, weil er es eingesehen hat und sich bekehrt hat von allen seinen Übertretungen, die er begangen hat, so soll er leben und nicht sterben. Und doch sprechen die vom Hause Israel, also Jona und seine Freunde, der Herr handelt nicht recht. Genau so hat der Jona gesagt, Gott, du handelst nicht recht. Und Gott, sollte ich Unrecht handeln? Ist es nicht vielmehr so, dass ihr Unrecht handelt? Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr, kehrt um. Und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Also Jona, pass auf, dass nicht das Urteil dich trifft. Du wartest und guckst, was jetzt mit Ninive passiert. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das ist das, was der Jona braucht und was wir brauchen. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Der Jona will sterben, aber Gott lässt ihn nicht sterben. Warum? Weil sein Herz nicht bei Gott ist. Sag Jona, so lasse ich dich nicht sterben. Du musst dich verändern, du. Diese Frage würde ich gern direkt dem Jona stellen. Jona, warum willst du sterben? Bist du überhaupt schon fertig zum Sterben? Hast du deine Beziehung mit Gott geklärt? Gott hat auch keinen Gefallen in deinem Tod. Gott will vielmehr, dass du lebst und vor allem, dass du dich bekehrst. So wie es dir die Menschen von Ninive vorgemacht haben. Bleibt die wichtige Frage, wie die Hartherzigkeit überwunden wird. Wenn es im letzten Vers in Hesekiel 18, Vers 31 hier heißt, macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist, ja, dann klingt es so, als ob der Mensch das machen könnte. Ja, können wir das machen? Also wer den Propheten Hesekiel aufmerksam liest, von vorne bis hinten, dem ist klar, was hier gemeint ist. Im Hesekiel 11, Vers 19 und später nochmal in Hesekiel 36, Vers 26 wird erklärt, dass diese Herzenserneuerung nur der Herzspezialist machen kann. Nur Gott, der Herr, unser Schöpfer allein, ist in der Lage, uns ein neues Herz zu geben. Und weil er das weiß, tut er es auch und kündigt es hier schon an. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Was der Mensch also machen muss, wenn es hier bei Hesekiel heißt, du sollst was machen, das Einzigste ist, die Zustimmung zu geben zu dieser geistlichen Herz-OP. Das ist es, was Gott von Jona will und was er auch von uns will. Mit der Abkehr vom alten Leben und der Hinwendung zu Gott wird unser Herz erneuert. Und darum geht's. Was mit dem neuen Herzen bei Jona und auch bei uns möglich wird, das habe ich euch hier zum Schluss nochmal aufgeführt. Dann ist Gnade statt Gesetzlichkeit in unserem Leben wieder da. Freude statt Selbstgerechtigkeit und Liebe statt Hartherzigkeit. Dann können wir wieder richtig aufleben, wenn all das zurückgekehrt ist, was uns verloren gegangen ist. Die Gnade, die große Freude und die brennende Liebe für die Menschen. Amen. Soweit meine Gedanken. Wir haben noch ein paar Minuten. Was fällt euch oder ist euch noch aufgefallen jetzt an den letzten 3, 4 Abende mit heute? Ist euch noch was wichtig geworden oder noch ein Gedanke, wo ihr sagt, das wollt ihr gern noch weitergeben?